Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich habe hier anscheinend für ein bisschen Unruhe gesorgt, dafür entschuldige ich mich vorab und begrüße sehr herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und Gäste, die uns heute beiwohnen und lauschen. Es sind 10 Lehrgangsteilnehmende der Anwärterinnen für den gehobenen Dienst im Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen. Wir haben heute ein bisschen was vor uns. Es gibt wahnsinnig viele Themen, die Sie uns genannt haben. Das gilt Ihnen. Und wie Herr Hille mir eben zurief, auch einige Themen aus dem Kabinett, mit denen wir jetzt starten.
Genau so ist das. Vielen Dank, Frau Wolf. Einen schönen guten Tag auch von mir, insbesondere für die Gäste aus dem AA. Und an Sie, schön, dass Sie diesen sonnigen Mittwoch lieber mit uns verbringen als draußen an der Sonne. Das werte ich auch als positives Zeichen. Wie üblich am Mittwoch hat das Bundeskabinett getagt und hat, wie auch in den vergangenen Wochen, konsequent und fleißig gearbeitet und einen ganzen Schwung an Gesetzen beschlossen. Ich habe 5 besonders wichtige für Sie mitgebracht. Bitte deshalb auch schon um kurze Entschuldigung, dass das vielleicht eine Minute länger dauert. Das erste Gesetz, also sozusagen aus der Kategorie Deutschland sicherer machen. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Cybersicherheit beschlossen. Die Bedrohungslage im Cyberraum ist hoch. Auch Deutschland ist Adressat von Cyberangriffen, die mitunter hochprofessionell durchgeführt werden und großes Schadenspotenzial beinhalten können. Die Gewährleistung einer verlässlichen und sicheren Nutzung der Informationstechnologie und der zugrunde liegenden Kommunikationsinfrastruktur ist aber essentielle Voraussetzung für das Funktionieren unseres Gemeinwesens, Deutschlands wirtschaftlichen Erfolg, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die nationale Sicherheit. Ziel der Bundesregierung ist es deshalb, die Cybersicherheit weiter zu stärken und unsere Sicherheitsbehörden in die Lage zu versetzen, bei schwerwiegenden Gefahren Cyberangriffe auch aktiv verhindern, stoppen oder zumindest abmildern zu können. Dem trägt das verabschiedete Gesetz Rechnung, das schwerpunktmäßig eine Erweiterung der Befugnisse des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, des Bundeskriminalamtes, BKA und der Bundespolizei vorsieht. Das Gesetz ist ein Meilenstein in der Cybersicherheit und schafft jetzt die rechtlichen Möglichkeiten für das, was die Sicherheitsorgane heute technisch schon können. Das zweite Gesetz würde ich in die Kategorie Modernisierung, Vereinfachung und Digitalisierung einordnen. Das Bundeskabinett hat die von der Bundesbauministerin vorgelegte grundlegende Novelle des Baugesetzbuchs beschlossen. Die Bundesregierung schafft mit der Novelle des Baugesetzbuches und des Raumordnungsgesetzes wesentliche Rahmenbedingungen, damit in Deutschland mehr Wohnraum einfacher und schneller gebaut werden kann und Städte und Gemeinden auch in Zukunft lebenswert bleiben. Ich möchte Ihnen hier die einige wesentliche Punkte kurz erläutern. Erstens, in Städten und Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt kann zukünftig ein überragendes öffentliches Interesse für die Wohnbebauung bei der Aufstellung der Bebauungspläne geltend gemacht werden können. Zweitens, die Umweltprüfung wird vereinfacht, das Bauleitplanverfahren gestrafft und vollständig digitalisiert ausgestaltet. Mehrfachbeteiligungen werden reduziert. Das Beteiligungsverfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen und bei Raumverträglichkeitsprüfungen wird ebenfalls vollständig digitalisiert. Das heißt, bei der Bürgerbeteiligung gilt künftig digital only. Und viertens, außerdem werden zur Stärkung der Gemeinwohlorientierung im Gesetzentwurf Regelungen getroffen, damit die Kommunen etwa gegen sogenannte Schrottimmobilien leichter vorgehen können oder Milieuschutzgebiete durch erweiterte Vorkaufsrechte künftig besser schützen können. Zugleich soll das Baugesetzbuch an bestehende Herausforderungen wie die veränderte Sicherheits- und Versorgungslage sowie die Folgen des Klimawandels angepasst werden und so die Resilienz von Städten und Gemeinden stärken. Mit dem Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag enthaltenen zentralen Regelungsaufträge der föderalen Modernisierungsagenda und des Bund-Länder-Pakts für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung um. Zum dritten Gesetz, das zur Kategorie Modernisierung und Vereinfachung und Beschleunigung zu rechnen ist. Die Bundesregierung hat heute das 7. Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung beschlossen. Die umfassenden Änderungen sind Teil des Pakts für den Rechtsstaat und modernisieren die Gerichtsordnung im Verwaltungsrecht. Unter anderem sollen Verwaltungsgerichte weiter entlastet, Gerichtsverfahren beschleunigt und offensichtlich aussichtslosen Gerichtsverfahren mit einem Zahlungsvorschuss besser begegnet werden. Damit setzt die Bundesregierung weitere Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um, treibt die Modernisierung und Digitalisierung in der Justiz voran und stärkt die Wehrhaftigkeit des Rechtsstaats. Dann habe ich ein viertes Gesetz, das heute beschlossen worden ist, mitgebracht, das ebenfalls in die Kategorie Deutschland sicherer machen zu rechnen ist. Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der strafrechtlichen Verfolgung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung beschlossen. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den Kampf gegen Menschenhandel in Deutschland zu stärken und Täterinnen und Täter konsequenter zur Rechenschaft ziehen zu können. Die Bundesregierung setzt damit die EU-Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer in nationales Recht um. Die Richtlinie sieht eine Erweiterung des Tatbestands des Menschenhandels um die Ausbeutung von Leihmutterschaft, Zwangsheirat und illegaler Adoption vor. Zur wirksameren Bekämpfung des Menschenhandels wird zudem die umfassende Kriminalisierung der Nachfrageseite vorgeschrieben. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Tatbestände des Menschenhandels sowie die im Bereich der Prostitution und sonstigen sexuellen Handlungen gegen Entgelt insbesondere zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen inhaltlich und systematisch grundlegend zu überarbeiten. Darüber hinaus wird ein neuer Einstellungstatbestand für Betroffene von Menschenhandel und Ausbeutung geschaffen. Wurden diese als unmittelbare Folge des Menschenhandels zu Straftaten gezwungen, soll von Strafe abgesehen werden können. Und dann, gleich haben Sie es schon geschafft, ein fünftes Gesetz aus der Kategorie Filmförderung. Denn das Bundeskabinett hat heute den vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vorgelegten Entwurf für das, Achtung, langer Name, Mediendienste-Investitionsverpflichtungsgesetz beschlossen. Sozusagen den Filmbooster. Damit sollen sich Streamingdienste sowie Fernsehsender mit Mediatheken, die vom deutschen Zuschauermarkt und den Fördermaßnahmen des Bundes profitieren, künftig stärker an der Finanzierung europäischer Film- und Serienproduktionen beteiligen. Konkret geht es darum, 8% des Nettoumsatzes bzw. der Programmkosten zu reinvestieren, um dauerhaft ein solides Grundvolumen an Investitionen in den deutschen Produktionsstandort zu sichern. Der Bund flankiert diese Investitionen mit der bereits vereinbarten überjährigen nahezu Verdopplung seiner Filmfördermittel auf 250 Millionen Euro pro Jahr. Auch damit setzt die Bundesregierung ein zentrales Ziel des Koalitionsvertrages um und vollendet die Reform der Filmförderung des Bundes. Soweit für den Einstieg die Beschlüsse des Bundeskabinetts von heute.
Vielen Dank bis hierhin. Es gibt so ein paar vorangemeldete Themen, die dazu ja passen. Aber ich frage deswegen jetzt mal so ganz allgemein ab, gibt es Fragen zum Kabinett? Vielleicht fangen wir mit dem Baugesetzbuch da an. Ja, das war bei Ihnen.
Genau, Chris Berdrow vom ARD Hauptstadtstudio. Frage ans Umweltministerium. Es geht ums Upgrade des Baugesetzbuches. Da können Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt ja ein überragendes Interesse für den Wohnungsbau erklären. Wie bewertet das Umweltministerium diese Pläne? Wie stellt Umweltminister Schneider sicher, dass die Belange des Umweltschutzes nicht beschnitten werden?
Genau, hier bin ich. Genau. Also vielleicht zunächst einmal, Sie haben es auch direkt schon angesprochen, das überragende öffentliche Interesse, was Sie angeführt haben, das führt zu keinem absoluten Vorrang. Das heißt, was Sie auch sehen können, die wichtigen Umweltbelange, die bleiben in den Grundsätzen des Baugesetzes ausdrücklich genannt. Das heißt, Sie können da ausdrücklich auch nachlesen, dass beispielsweise der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen beachtet werden muss, der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden und beispielsweise auch die Begrenzung der Bodenversiegelung auf das Notwendige. notwendige Maß. Das heißt, das alles wird weiterhin natürlich auch noch bei den Behörden entsprechend Berücksichtigung finden. Und allgemein dazu vielleicht noch mal einen Satz gesagt, ist es natürlich auch im Interesse des Umweltressorts festzustellen, beziehungsweise wir müssen feststellen, dass es nun mal eine drängende Wohnungsnot gibt. Und der muss man auch entsprechend begegnen. Und da ist es abzuwägen, wie man den zuständigen Behörden auch in Teilen mehr Möglichkeit geben kann, um der Wohnungsnot zu begegnen. Und das ist in diesem Fall, hat das eine gute Balance ergeben.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Jung, das war auch zum Kabinett.
Ja, Thema Cybersicherheit ans BMI, als Verfassungsministerium. Mich würde mal interessieren, warum das BKA jetzt die Zuständigkeit für Cyberangriffe bekommen hat, weil ja im Grundgesetz die Gefahrenabwehr prinzipiell bei den Ländern ist.
Also zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass Minister Dobrindt sich jetzt um 12.30 Uhr genau zu diesem Gesetz geäußert hat. Insofern würde ich darauf verweisen. Sie haben vollkommen recht, die Gefahrenabwehr liegt bei den Ländern und bleibt auch mit diesen Gesetzentwürfen dabei. Was wir mit diesen Gesetzentwürfen vorhaben, ist eine aktivere Cyberabwehr im Rahmen der Kompetenzen der Bundesbehörden, wie es jetzt möglich ist. Darunter zählt nicht nur das BKA, sondern auch die Bundespolizei und vor allem auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Insofern werden grundgesetzliche Regelungen oder die grundsätzliche Kompetenzverteilung hier nicht angetastet.
Ja, aber wenn das BKA für Cyberangriffe zuständig ist und das ja als Gefahrenabwehr gilt, dann habe ich immer noch nicht verstanden, warum das BKA das jetzt machen darf, wenn die Länder dafür zuständig sind.
Also wir haben ja auch die Cyberabwehr nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch im multinationalen Verbund. Und da ist das BKA jetzt schon natürlich in übernationale oder über Deutschland hinaus mit beteiligt. Und genau darum geht es unter anderem auch, dass, sagen wir jetzt mal, ein Cyberangriff kommt von einem Server, einer Domain aus dem Ausland, dass das BKA mit die Befugnisse erhält, zusammen mit anderen Partnern der Sicherheitsbehörden anderer Länder tätig zu werden und zum Beispiel diese Domain vom Netz nehmen zu lassen, Maßnahmen gegen den Betreiber, gegen den Provider durchführen zu lassen und im Verbund aktiv in der gemeinsamen Cyberabwehr gestärkt zu werden.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Gibt es weitere Fragen zum Kabinett? Ja, Herr Wiedemann. Das ist das falsche Mikro jetzt.
Carsten Wiedemann, Tagesspiegel, Background an Frau Ungrath. Ich habe jetzt in der Aufzählung das Energieeffizienzgesetz nicht gehört. Entnehme ich dem, dass es heute nicht beschlossen wurde und könnten Sie sagen, warum?
Das haben Sie genau richtig gesehen. Das ist nicht heute im Kabinett gewesen. Wir sind noch in der Ressortabstimmung, sind aber jetzt auf der Zielgeraden.
So, ich bleibe jetzt einfach mal, um mit irgendeiner Struktur in diesem bunten Themenstrauß zu beginnen, beim Wirtschaftsministerium und habe eine Frage, ich glaube, wenn ich es richtig habe, von Frau Krüger zu den Gasspeichern. Dann machen wir da weiter.
Ja, der Bundesrat hat am 8. Mai die Bundesregierung aufgefordert, eine Strategie zur Füllung der Gasspeicher vorzulegen. Ist der Beschluss mittlerweile im Bundeswirtschaftsministerium angekommen und welche Strategie verfolgt die Bundesregierung?
Die Füllung der Gasspeicher ist eine Marktaufgabe, also eine Aufgabe des Marktes. Der funktioniert auch. Die Speicher sind derzeit zu rund 30% gefüllt. Die meisten Einspeicherungen beginnen für die Wintermonate eh erst in den Sommermonaten, sogar im September erst. Wir sind also noch auf jeden Fall auf der Zielgeraden. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass es weiter, auch das Bundeswirtschaftsministerium und die Ministerin natürlich, weiter eine Aufgabe des Marktes ist und schon immer war. Wenn der Staat einspeichern sollte, also wenn der Staat diese Einspeicherung übernehmen sollte, dann würde das sehr, sehr viel Geld kosten, Steuergeld kosten. Das kann nicht das Ziel sein, dem Markt diese Aufgabe wegzunehmen. Ungeachtet dessen haben wir uns ja auch schon dazu geäußert, dass wir an einer strategischen Gasreserve arbeiten. Das kann aber nur ein kleiner Teil sein und auch dann nur nicht um Preiseffekte abzudämpfen, sondern zum Beispiel, wenn es extreme Ereignisse gibt, Pipelines betreffen oder ähnliches, dass dann ein Rückgriff erfolgen kann. Hier sind wir gerade in der Abstimmung innerhalb des Hauses. Die liegt in den letzten Zügen und wird dann innerhalb der Bundesregierung beschlossen werden.
Nachfrage dazu, ja? Der Bundesrat sieht es ja offenbar anders und ist nicht der Meinung, dass der Markt das regelt. Wie gehen Sie denn mit dieser Forderung um?
Das sehe ich jetzt nicht so, dass der Bundesrat das dezidiert gesagt hat. Wir sind ja auch mit den Ländern in Kontakt und erfahren da auch Zustimmung, dass es der Markt weiter regelt. Nochmal gesagt, es funktioniert ja auch. Es hat auch im letzten Winter funktioniert, obwohl immer gesagt worden ist, es funktioniert nicht. Es hat funktioniert. Es gab keinen Versorgungsengpass und dementsprechend sehen wir das auch weiterhin so.
Herr Jung, Sie hatten eine Frage ans BMWI.
Ja, zum Thema Propagandavideo, dass das BMWE am Wochenende geteilt hat, dass der Initiative Soziale Marktwirtschaft, also dem Arbeitgebernamen Verband. Mich würde interessieren, weil ja Frau Ungrad, Sie eingeräumt haben, dass das mit Einverständnis der Ministerin geteilt worden ist, ob für Ihr Ministerium eigentlich das staatliche Neutralitätsgebot gilt.
Also grundsätzlich möchte ich erst mal sagen, dass an der Kampagne selbst die Ministerin und das BMW keinen Anteil hat, keine Absprachen gab und ähnliches. Und ein striktes Neutralitätsgebot gilt allein für amtliche Äußerungen im Zusammenhang mit dem Recht politischer Parteien auf Chancengleichheit. Übrigens gilt bei der amtlichen Öffentlichkeitsarbeit der verfassungsrechtliche Grundsatz der Sachlichkeit und der ist hier gewahrt worden nach unserer Auffassung.
Aber ist ja haben Sie schon mal solche Interessensverbandsvideos geteilt? Das wäre mir neu. Das ist das eine. Und zum anderen, decken sich eigentlich die Interessen dieses Verbandes mit denen aller Deutschen, die das Ministerium ja vertritt?
Ich sage jetzt einmal der Fairness halber dazu, eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage. Herr Junge, ich habe es gemerkt, jetzt ist es gestellt, aber es sind so viele Themen, sonst kommen wir nicht durch.
Das zum ersten Punkt, das kann ich nicht kommentieren, das weiß ich nicht. Das zweite ist, dazu hatte ich mich jetzt umfassend geäußert, dass wir an diesem Video keinerlei Zusammenarbeit hatten. Ich bin noch nicht fertig. Es ist vom Bundeswirtschaftsministerium kommentiert worden. Und dementsprechend habe ich mich hier umfassend dazu geäußert, dass für uns der Grundsatz der Sachlichkeit in dem Fall vorlag.
So, ich habe jetzt noch ein Thema, das im weitesten Sinne zumindest themenverwandt mit dem Kabinett ist, das Sexualstrafrecht. Sagen Sie mir noch mal, wer dieses Thema vorangemeldet hatte, Frau Gerhäuser. Dann machen wir da noch weiter.
Ja, die Verwandtschaft ist wirklich, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde, aber ich nutze die Gelegenheit jetzt. Es richtet sich ans Bundesjustizministerium. Herr Engelke, vorausschauend werden sich im Juni die Justizministerinnen und Minister der Länder treffen und Hamburg hat den Vorsitz und es gibt wohl einen Beschlussvorlag, in dem plädiert wird, dafür Vergewaltigung nicht bereits nach 5 Jahren verjähren zu lassen. Ich möchte jetzt genau auf diese Verjährungsfrist von 5 Jahren zu sprechen kommen. Wie ist die 2016 eingeführt wurde, geeignet, um Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen?
Dem BMJV ist es ein wichtiges Anliegen, dass Sexualstraftaten konsequent rechtsstaatlich verfolgt werden können. Voraussetzungen hierfür sind, dass es auch sachgerechte Regelungen zur Verjährung gibt, die, sage ich mal, die wichtigen Interessen auch mit berücksichtigen. Das BMJV prüft derzeit, ob, sage ich mal, Änderungen an der Verjährungsregel für Straftaten nach eben 177 Strafgesetzbuch angezeigt sind. Diese Prüfung soll zeitnah abgeschlossen werden. Ich kann jetzt aber noch nicht anstehenden Beschlüssen, Verhandlungen von Landesministerkonferenzen hier vorweggreifen.
Ich hätte noch eine Nachfrage, denn wie ist es konkret in Fällen, in welchen Opfer erst später erfahren, dass sie überhaupt Opfer geworden sind? Also wir haben es in Frankreich mit Gisèle Pelicot gesehen.
Das ist ja ein Anliegen, was ich vorhin meinte, eben, dass wir eben dann auch für uns wichtig ist, dass es eben sachgerechte Verjährungsregelungen gibt, weil wir wissen eben, dass es eben auch im Interesse, einer solchen Regelung eben auch im Interesse der Betroffenen sein müssen. Und das muss natürlich in unserer Prüfung, wird das eben auch ein Teil sein, dass wir eben berücksichtigen, dass eben Opfer von solchen schwerwiegenden Straftaten häufig erst mit zeitlicher Verzögerung diese anzeigen. Und das ist auch Gegenstand unserer Prüfung. Ergänzend kann ich in diesen Fällen aber auch darauf hinweisen, dass bereits jetzt eine Verjährung für Taten nach § 177 Strafgesetzbuch erst mit der Vollendung des 30. Lebensjahres des Opfers beginnt. Also das nur nochmal zum Kontext.
Dann gibt es eine Reihe an Fragen zu Reformen, BAföG, Pflege und Krankenversicherung. Ich fange mal mit dem BAföG an, Herr Steinkohl.
Ja, ans Bildung und Forschung bitte. Die Frage, warte mal. Vor ein paar Wochen hieß es in der Koalition, dass man sich bei der BAföG-Reform geeinigt habe und das gehe jetzt ins Kabinett. Stimmt es, sodass die Erhöhung noch zum Wintersemester, wie vorgesehen, auch in Kraft treten kann, die erste? Stimmt es, dass der Punkt heute wieder von der Tagesordnung des Kabinetts genommen wurde und wenn ja, warum?
Ja, genau. Ich antworte gerne für das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Genau, bei uns liegt das BAföG. Genau, ich kann darauf hinweisen, meine Kollegin hat sich dazu, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen schon mal geäußert. Und darauf verweise ich gerne nochmal zu der im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien festgehaltenen Reform des BAföG. Finden derzeit Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung statt. Die Abstimmungen sind noch nicht abgeschlossen, deswegen kann ich den Ergebnissen hier auch noch nicht vorweggreifen.
Dann habe ich eine Nachfrage. Wird es denn überhaupt zu einer Erhöhung kommen oder fällt das jetzt alles unter den im Koalitionsvertrag ja auch festgehaltenen Finanzierungsvorbehalt?
Genau, zum Finanzierungsvorbehalt, dazu kann ich mich natürlich nicht äußern. Ich kann aber gerne noch mal betonen, was wir an dieser Stelle auch schon mal gesagt haben, nämlich, dass wir die Belange der jungen Menschen in Studium und in schulischer Ausbildung sehr wichtig sind. Das ist dem BMFTR ein sehr großes Anliegen. Deswegen hat das BMFTR unmittelbar nach Beginn der Legislaturperiode auch die Arbeiten für die Erstellung eines Referentenentwurfs aufgenommen. Und dazu stehen wir mit all den Beteiligten im Austausch.
Gibt es weitere Fragen ans Forschungsministerium? Das sehe ich nicht. Aber Herr Steinkohl, ich bleibe bei Ihnen. Es geht um die Pflegereform. Das machen wir jetzt einfach und bündeln das hier.
Ja, genau. Das geht auch ganz schnell. Da war die Ansage der Ministerin von Frau Wacken, dass bis Mitte Mai man eine...
Vielleicht warten Sie ganz kurz, weil da müssen wir wechseln.
Das war jetzt, Entschuldigung.
Pardon.
So, da war die Ansage der Ministerin, dass man einen Entwurf bis Mitte Mai vorlegen wird. Mitte Mai ist nun vorbei. Die Frage ist, schaffen Sie es überhaupt noch im Monat Mai?
Zunächst einmal bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt einen Zeitplan aufgrund der laufenden Abstimmung nicht bekannt geben werden. Ziel bleibt es, den Referentenentwurf zeitnah vorzulegen. Wie Sie wissen, ist eine große Reform, die neben finanziellen Themen auch strukturelle Themen behandelt. Wir sind dabei schon weit vorangekommen, aber ein paar Detailfragen sind noch offen. Die werden regierungsintern diskutiert. Und dann werden wir es schnellstmöglich vorlegen. Und dann geht es ins Verfahren.
Zeitnah ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Für manche ist das Weihnachten. Was ist denn aus Ihrer Sicht zeitnah? Vor der Sommerpause, nach der Sommerpause?
Ja gut, das ist Semantik. Wie gesagt, es wird gerade regierungsintern diskutiert. Wir werden jetzt hier keinen Zeitplan veröffentlichen. Es wird zeitnah vorgelegt und dann soll es im Sommer auch eine Kabinettsverfassung geben. Das ist der Plan.
Und dann habe ich noch die Krankenversicherung. Da vorne sind wir wieder, genau.
Genau, die Frage geht auch ans Gesundheitsministerium. Ist mehr eine Verständnisfrage zu Zahlen, die in den vergangenen Tagen kursiert sind. Und zwar ist das Stichwort die Bürgergeldempfänger und die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt dazu. Da ist ja von den 250 Millionen Euro die Rede, die ab 2027 dann aufsteigend gezahlt werden sollen. Die Frage ist, ist diese Summe so zu verstehen, dass es zusätzlich zu den 144 Euro im Monat, die ja jetzt schon aus dem Bundeshaushalt pro Kopf bezahlt werden für Bürgergeldempfänger, ist das zusätzlich zu verstehen oder ist das irgendwie miteinander verrechnet? Also kommen diese 250 Millionen on top?
Soweit ich das jetzt weiß, ich weiß nicht, ob der Regierungssprecher auch nochmal die genauen Zahlen hat, ist das eine zusätzliche Übernahme
dieser Kosten beginnt mit 250 Millionen, dann 500 Millionen, 1 Milliarde, 1,5 Milliarden und 2 Milliarden.
Danke. Gut. Dann habe ich ein Thema oder eine Frage zur Teilzeit. Herr Rinke, wollen wir da mal weitermachen?
Genau. Eine Frage ans Arbeitsministerium. Es gibt ja heute Zahlen, dass die Zahl der Teilzeitbeschäftigten nochmal zugenommen hat bei Männern und Frauen. Jetzt gab es ja eine aufgeregte Debatte in den letzten Monaten, gerade über das Thema Teilzeit, wie man damit umgehen sollte. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen einen Kommentar zu diesen neuen Zahlen. Also sind die Bedenken, die damals geäußert wurden, berechtigt gewesen? Sehen Sie diese Entwicklung mit Sorge?
Also neue Zahlen, die Sie gerade ansprechen, kann ich nicht kommentieren, weil sie mir gar nicht bekannt sind. Ganz grundsätzlich ist bei Teilzeit halt immer zu beachten, dass Deutschland eines der Länder mit der höchsten Frauenerwerbsbeteiligung überhaupt ist und auch mit der höchsten Erwerbsbeteiligung von älteren Menschen und dass die halt häufiger auch dann nur Teilzeit arbeiten.
Also wenn ich es richtig verstehe, Sie machen den Anstieg, führen Sie darauf zurück, dass zum Beispiel ältere Menschen jetzt auch verstärkt arbeiten?
Mir ist dieser Anstieg tatsächlich nicht bekannt. Wenn es da jetzt einen akuten Anstieg gab, muss ich das prüfen lassen und gegebenenfalls nachreichen. Aber bislang war es zumindest immer so, dass Deutschland zwar auffällt, international betrachtet mit einer relativ hohen Teilzeitquote, dass die sich aber eben durch die hohe Frauen- und älteren Erwerbstätigkeit erklären lässt. Ja.
Also das sind neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes, deswegen...
Ich lasse es gerne prüfen. Nett, falls es was nachzureichen gibt, reichen wir es nach. Ich lasse es gerne prüfen. Aber
gibt es weitere Fragen ans Arbeitsministerium? Herr Jung?
Ist es denn das Ziel Ihres Ministeriums, dass weniger Teilzeit gearbeitet wird, also dass weniger Frauen arbeiten, dass weniger Ältere arbeiten?
Das Ziel des Ministeriums ist es, dass Menschen von ihrer Arbeit gut leben können. Und das ist bei Vollzeiterwerbtätigkeit näherliegender möglich als bei Teilzeiterwerbstätigkeit, gerade bei geringfügiger Teilzeit. Es liegt aber nicht allein in Möglichkeitshorizont des BMAS, das zu ändern, weil das ja oft mit Betreuungssituationen und so weiter zu tun hat.
Ja, genau. Darum frage ich ja, weil ja andere Ministerien bzw. andere Regierungsmitglieder die Teilzeit als Feind ausgerufen haben.
Wie gesagt, für das BMAS ist, glaube ich, immer das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, also unbefristet und möglichst Vollzeit, das Idealbild, wenn man damit am ehesten seinen Lebensunterhalt und übrigens auch später sein Ruhestandsleben am besten finanzieren kann. Aber es ist nicht im Ermessen des BMAS, die Lebensentwürfe von Leuten zu ändern und jetzt für mehr Kita-Plätze zu sorgen.
So, dann bin ich bei Herrn Warwick mit einer Frage zu einer kleinen Anfrage, in der es um die Sanktionierung von Staatsbürgern geht. Dann wechsle ich zu Frau Küffner, Thema Digitalisierung, Herr Fechtner mit der Bahn. Also es bleiben thematische Sprünge.
Gut, Warwick aus Deutsche Allgemeine auf eine kleine Anfrage zur EU-Sanktionierung deutscher Staatsbürger für interessierte Bundesdrucksache 21-5217 verweist das Auswärtige Amt im Namen der Bundesregierung bei Frage 25, wie EU-sanktionierte deutsche Staatsbürger angesichts eingefrorener Konten und hoher Anwaltskosten überhaupt den Rechtsweg gegen ihre Listung finanzieren sollen, auf genehmigungspflichtige Ausnahmetatbestände, konkret Artikel 3 der EU-Verordnung. Das heißt konkret, dass die Gegenseite des Rechtsstreits faktisch darüber entscheidet, ob und in welcher Höhe der Kläger, also der jeweils EU-Sanktionierte, seinen Anwalt bezahlen darf. Da würde mich interessieren, wie denn nach Einschätzung der Bundesregierung dieses Konstrukt mit dem rechtsstaatlichen Grundsatz der Waffengleichheit und mit dem Recht auf effektiven Rechtsschutz nach Artikel 47 der EU-Grundrechtscharta zu vereinbaren ist. Im Zweifel geht die Frage zuerst ans federführende AA und dann gerne ergänzt vom BMJV.
Ich habe mit Interesse die Zahl Drucksache 21-57 mir hier notiert und aufgeschrieben und sollten wir etwas dazu ergänzen zu haben zu der Beantwortung durch die Bundesregierung im Rahmen der kleinen Anfrage, dann mache ich das gerne.
Gut. Noch eine Nachfrage.
Sie hatten auch ans Justizministerium, gibt es da was zu ergänzen?
Ja, aber gerne auch nachreichen. Auf Frage 21 der KA, das können Sie auf jeden Fall beantworten, Frau Deschauer, welche Staatsbürgerschaft der sanktionierte Journalist Hüseyin Doğru nach Wissen der Bundesregierung besitzt, erklärt diese, Doğru würde sowohl die türkische wie auch die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. Monatelang hat sowohl die Bundesregierung als die EU behauptet, er hätte nur die türkische Staatsbürgerschaft. Tatsächlich hat er aber ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft, denn er stammt aus einer Generation, in der doppelte Staatsbürgerschaften nicht möglich waren. Ich konnte auch seine Ausbürgerungsurkunde einsehen. Da würde mich interessieren, wie rechtfertigt denn die Bundesregierung vor diesem Hintergrund, dass in der Sanktionslistung, mutmaßlich auf Initiative Deutschlands, von Beginn an eine falsche Staatsbürgerschaft angegeben war, mit mutmaßlich massiven Konsequenzen, denn bei sanktionierten Drittstaatsangehörigen greifen viele EU-Grundrechte nicht so wie bei direkt EU-Bürgern. Das könnten Sie uns vielleicht noch aufschlüsseln.
Ich glaube, Sie haben alle Ihnen notwendig zur Verfügung stehenden Informationen im Rahmen des Zugangs zu der Beantwortung der Kleinen Anfrage, aus der Sie ja umfänglich zitiert haben. Und wir haben uns, glaube ich, über das Thema EU-Listung auch in dem konkreten Fall hier schon verschiedentlich unterhalten. Darauf verweise ich.
Ja, aber
das war schon, Herr Warwick, das war schon die Möglichkeit einer Nachfrage. Das ist, gilt für alle gleichermaßen. Herr Jung, dazu?
Ja, zu dem Fall Dugro, Frau Deschau. Wie steht das Auswärtige Amt zum Thema Sippenhaft? Weil wir haben heute gehört, dass die Mutter des sanktionierten Deutschen jetzt auch von der Kontosperrung betroffen ist. Wie passt das in irgendeiner Weise zum europäischen Rechtsstaat, deutschen Rechtsstaat?
Ich glaube, auch die Grobthematik war hier schon mehrfach Gegenstand. Herr Jung, lassen Sie mich bitte ausreden. Sie haben die Frage gestellt, ich rede jetzt aus. Diese Thematik war, glaube ich, verschiedentlich schon Gegenstand der Aussprache hier. Und da haben wir, glaube ich, auch klar gemacht, dass die Sanktionsumsetzung keine Angelegenheit des Auswärtigen Amtes ist. Falls Kollegen was dazu ergänzend beitragen möchten, würde ich das gerne weitergeben. Ansonsten war das Gegenstand des Austausches hier.
So, jetzt können Sie eine Nachfrage stellen.
Also wir können gerne mal nachgucken. Sippenhaft und die Mutter des Sanktionierten war hier noch nicht Thema. Wer ist dann für diesen Fall hier der Ansprechpartner, wenn nicht das Auswärtige Amt? Frau Deschau, Sie haben ja gerade weitergeguckt. Sagen Sie uns.
Das Finanzministerium antwortet. Moment.
Wie stehen Sie zum Sippenhaft?
Also zunächst mal zum Einzelfall würde ich mich hier wie üblich nicht äußern. Das wissen Sie auch. Im Allgemeinen gilt, dass die Stellen, die hier in Deutschland für die Durchsetzung dieser Finanztransaktionen zuständig sind. Es gibt da eine Zentralstelle, die im Geschäftsbereich des Finanzministeriums eingesetzt ist. Im Einzelfall prüft, inwieweit oder wie die von der EU beschlossenen Sanktionen umgesetzt werden können. Das kann im Einzelfall, und nochmal, ich gehe jetzt nicht auf den genannten Fall ein, das verstehen Sie sicher, das kann im Einzelfall auch bedeuten, dass ein Betroffener oder eine Betroffene sich anderer Konten bedient, die dann auch unter diese Sperrungen fallen können. Das wird im Einzelfall geprüft und das kann im Einzelfall nicht nur die Listung auf EU-Ebene selbst, sondern auch die Durchsetzung hier in Deutschland durch deutsche Behörden vor deutschen Verwaltungsgerichten angefochten werden. Im Übrigen gilt, auch das jetzt ganz allgemein gesagt, dass sich Betroffene, also von solchen Sanktionen Betroffene, grundsätzlich auch mit Ausnahmeanträgen an die Bundesbank wenden können, sodass für Ausgaben des täglichen Bedarfs, insbesondere wenn davon Angehörige betroffen sind, auch Zahlungen freigegeben werden können. Das setzt einen Antrag des Betroffenen oder der Betroffenen voraus.
So, Herr Warwick, noch mal zu diesem Thema, bevor wir thematisch weitermachen.
Ja, genau. Wir bleiben auch beim selben Ministerium. Wenn wir gerade beim Themenkomplex Sippenhaft sind, das wurde ja nicht nur das Konto der Mutter, sondern auch seiner Ehefrau gesperrt. Ein Berliner Gericht hat dies kürzlich aufgehoben. Begründung, es beständen ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der von der, Sie haben schon erwähnt, Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung verhängten Maßnahmen. Da würde mich interessieren, was für Konsequenzen hat denn der Minister aus dieser juristischen Klatsche gezogen, angesichts, dass das ZFS ja dem Minister untersteht?
Also zunächst mal weise ich diesen Begriff, den Sie jetzt auch benutzt haben, klar zurück. Wir haben hier, das habe ich eben deutlich gemacht, Instrumente, die der rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegen. Das ist, wie Sie das sagen, in dem Fall ja auch passiert. Ich äußere mich weiterhin nicht zu dem Einzelfall, sondern wir bleiben dabei. Es ist die Aufgabe der Finanzverwaltung, in dem Fall diese Aspekte der EU-Listung von Personen durchzusetzen. Das tut sie und wenn Betroffene dagegen Rechtsmittel einlegen, dann ist das ihr gutes Recht und die Urteile oder Entscheidungen von Gerichten kommentieren wir hier auch nicht.
Dann ist, wie angekündigt, Frau Küffner dran.
Ja, Herr Hille, ich würde gern die Ermahnung des Papstes an politische Akteure hinsichtlich der Entwicklung von KI zum Anlass nehmen, nachzufragen, wo denn die Bundesregierung im Augenblick steht bei den Ankündigungen zur Plattformabgabe und zu mehr Transparenz bei Algorithmen, auch gerne an das Justiz- und Digitalministerium.
Frau Küffner, vielen Dank. Ich würde mich auf den Teil Plattformabgabe konzentrieren, weil zum Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz ist das BMDS, glaube ich, insgesamt der bessere Ansprechpartner. Wie Sie wissen, ist ja die Plattformabgabe im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass es eine Prüfung einer solchen Online-Abgabe geben soll, weil wir grundsätzlich der Überzeugung sind, dass es Regeln für faire Wettbewerbsbedingungen braucht. Und genau das adressiert der Koalitionsvertrag in diesem Prüfauftrag. Und der Staatsminister für Kultur und Medien arbeitet daher weiterhin prioritär an einer Plattformabgabe. Wie das üblicherweise so ist, informieren wir Sie selbstverständlich, wenn es da einen neuen Stand gibt.
So, es waren weitere Ministerien angesprochen.
Ja, ich kann gerne ergänzen. Bundesdigitalminister Wildberger hat sich ja gestern auch gegenüber der Rheinischen Post geäußert. Das lief auch relativ breit. Der Papst spricht aus unserer Sicht einen wichtigen Punkt an. Wir müssen bei KI die Kontrolle behalten und dürfen nicht nur Absatzmarkt von Technologien werden, die vor allem im Ausland entwickelt werden. Daher ist für uns das Gebot der Stunde, selbst zu machen und selbst zu entwickeln. Das ist die beste Garantie, damit auch unsere Werte am Ende bei dieser Technologie berücksichtigt werden. Wir haben da verschiedene Ansätze, auch in der Vergangenheit schon, auch hier presseöffentlich in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Wir unterstützen unter anderem, politisch unterstützen den Zusammenschluss von Cohere und Aleph Alpha, also einem kanadischen und deutschen KI-Unternehmen. Wir setzen stark auf digitale Souveränität, auch Souveränität als Kriterium bei der Vergabe von ET-Aufträgen der öffentlichen Hand. Also da sind eine Reihe von Maßnahmen unterwegs, um sicherzustellen, dass auch heimische Akteure hier stärker Fuß fassen bei dieser Technologie.
Und eine Nachfrage. Ich würde gern von Ihnen noch erfahren, was denn der realistische Zeitrahmen ist, wann man damit rechnen kann, dass es dort Gesetzesvorlagen gibt bei beiden Themen.
Ich kann zur Plattformabgabe das nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Da wird weiterhin prioritär dran gearbeitet. Und wenn es da einen neuen Stand, neue Informationen gibt, dann werden wir sie Ihnen mitteilen.
Ich gucke in die Runde. Ich sehe jetzt keine weiteren Ergänzungen. Wollen Sie?
Wir sind ja schon mitten in der Umsetzung, also bei sozusagen Auftragsvergaben. Jetzt haben wir gerade auch den Auftrag vergeben für eine souveräne KI-Cloud. Da war, glaube ich, letzte Woche die Zuschlagserteilung, ein Auftrag von 250 Millionen Euro, was in ein heimisches Konsortium ging, unter anderem auch, weil wir eben Souveränitätskriterien bei den Auftragsvergaben drin haben. Also wir sind da schon mitten in der Umsetzung.
So, weil der Kulturstaatsminister Weimer eben angesprochen war oder beziehungsweise eben erwähnt wurde, machen wir da weiter. Dann komme ich zum Thema Bahn, zu den Klimaszenarien und dann werden wir mal außenpolitisch. Frau Krüger.
Ich würde gerne wissen, wie bewertet das Bundeskanzleramt, dass es Absprachen gegeben hat zwischen dem Kulturstaatsministerium und der Weimar Media Group im Zusammenhang mit dem Ludwig-Erhard-Gipfel und der Frage, ob es da Interessenskonflikte gibt zwischen Amt und Geschäften, Interessenkonflikten des Kulturstaatsministers.
Ja, ich vermute, Sie sprechen die Beantwortung und den Umgang mit der Beantwortung einer Presseanfrage an. Damit ja. alle grundsätzlich einen Kontext haben. Da darf ich vorweg noch einmal in Erinnerung rufen, war hier auch vielfach vor einiger Zeit Thema, dass der Staatsminister Weimar ja seine Anteile an der Weimar Media Group an einen Treuhänder übertragen hat, um jeglichen Anschein eines Interessenskonfliktes zu vermeiden. Und auf Ihre konkrete Frage kann ich nur klar sagen, dass es keine unzulässigen Absprachen gegeben hat. Bei der betreffenden Presseanfrage nämlich ging es um die Fragestellung, die sich sowohl auf die Amtsführung als Kulturstaatsminister als auch auf die wirtschaftliche Beteiligung des Staatsministers bei der Weimar Media Group bezogen hat. Und die Abstimmung zwischen dem Sprecher des BKM und der Weimar Media Group dient da ausschließlich dazu, Informationen einzuordnen und Kommunikationsabläufe zu koordinieren.
Nachfrage. Ist es denn üblich, dass im Bundeskanzleramt bei dem Vorwurf von Interessenskonflikten Fragen mit denjenigen abgestimmt werden, die Teil des Interessenskonflikts sind?
Ich überlege an der Formulierung, mit der ich darauf antworte, weil der Staatsminister Wolfram Weimar kann sich natürlich nicht teilen in die Person, die er früher war und in die Person, die er jetzt ist. Der Staatsminister Wolfram Weimar ist aktuell Staatsminister, der aber eine andere Historie hat. Er hat, um jeglichen Interessenkonflikt auszuschließen, seine Anteile an der Weimar Media Group, also aus seinem vorherigen Leben, an einen Treuhänder übertragen und ist jetzt Staatsminister. Das, wenn es Fragen gibt, die sich in diesem Spannungsfeld abspielen, eine Abstimmung zwischen dem aktuellen Wolfram Weimar Staatsminister und der seiner ehemaligen Tätigkeit gibt, liegt ja wohl auf der Hand. Und das ist mitnichten ein Interessenkonflikt und keine unzulässige Absprache, sondern lediglich eine Koordinierung und von Informationen.
Wir machen weiter bei dem Thema Bahn. Herr Fechner, danke für die Geduld.
Ja, gerne. Fechner, DTS. Ja, die Frage richtet sich an das Verkehrsministerium.
Wir wechseln erst einen Moment.
Ja, es geht um den Streit zwischen der italienischen Bahngesellschaft Italo und der Deutschen Bahn. Sieht das Ministerium Bedarf, beim Eisenbahnregulierungsgesetz nachzusteuern, um ausländischen Gesellschaften den Markteintritt zu erleichtern?
Ja, also es ist so, dass die Entscheidung, ob das Angebot erfolgt oder nicht, allein bei den Infrastrukturbetreibern liegt. Also für diese Rahmenverträge, die da jetzt gerade in Rede stehen, das ist ja die Infragru in Deutschland, das ist europarechtlich nicht vorgesehen und nicht erlaubt, dass der Infrastrukturbetreiber von einem Mitgliedstaat angewiesen werden kann. Da steht also eine Novelle des europäischen Rechts 2031 an. Und solange ist das ein Verfahren, was auch von der Bundesnetzagentur betrieben wird, in das wir nicht eingreifen können.
Dann machen wir weiter bei den Klimaszenarien. Herr Ayers, zu diesem Thema? Zum Thema Bahn? Nein, ich glaube zum Libanon. Ja, genau. Wir werden außenpolitisch jetzt dann im Anschluss. Jetzt geht es um die Klimaszenarien. Herr Wiedemann.
Genau, es ist eine Frage an Herrn Hille. Der wissenschaftliche Beirat des IPCC, des Weltklimarats, empfiehlt das Extremszenario, was eine Erwärmung von 4 bis 6 Grad bis 2100 Mal vorgesehen hatte, dieses Extremszenario zu streichen. Und da gibt es jetzt eine Debatte darum, ob man da jetzt auch eine Revision der Klimaschutzpolitik der Nationalen vornehmen sollte. Wie steht denn der Bundeskanzler dazu? Sieht er jetzt auf Grundlage dieser Empfehlung, das Szenario zu streichen, einen Anlass, bei der nationalen Klimaschutzpolitik etwas zu ändern?
Vielen Dank, aber es wird Sie nicht überraschen, dass ich das naheliegenderweise zu den Kolleginnen und Kollegen vom BMUKN, der Kollegin vom BMUKN rüberflanke.
Ja, sehr gerne. Den Ball nehme ich dann auf. Genau, also erstmal das Szenario, das war ein wissenschaftlich legitimes, aber ein Hochemissionsszenario oder auch ein Extremszenario, kann man auch sagen, das natürlich einen stark hypothetischen Charakter hatte. Und durch den Wegfall des Szenarios, das ist ein Erfolg wirksamer internationaler Klimapolitik, ja, dass es weggefallen ist. Und es haben sich schlicht und ergreifend erneuerbare Energien durchgesetzt. Cleantech-Technologien sind einfach letzten Endes wirtschaftlich jetzt interessanter und auch technologisch entsprechend spannender. Es gab mehr Investitionen in erneuerbare Energien statt in Kohlekraftwerke. Das ist sozusagen alles die Begründung auch für diesen Wegfall. Ob sich das jetzt sozusagen direkt jetzt auf unsere Politik auswirkt? Nein, natürlich nicht. Wir orientieren uns ja mit unserer Politik am Paris-Abkommen, ja, mit dem Ziel, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen und daraus abgeleitet eben den EU-Klimazielen und auch eben unseren deutschen Klimazielen. Und dabei bleibt es auch.
So, dann würde ich beim Stichwort Außenpolitik mal mit der Türkei beginnen und bitte zeigen Sie mir nochmal an, wer dazu fragen wollte. Herr Rinke, Herr Fechner.
Ja, Frau Dirschauer, ich hätte ganz gerne nochmal nach dem Thema Türkei gefragt und dem Vorgehen dort gegen die größte Oppositionspartei CHP. Wie besorgt die Bundesregierung darüber ist und ob es irgendwelche Demarschen in Richtung Türkei gab?
Vielen Dank, Herr Rinke. Ich kann vielleicht noch mal darauf verweisen, dass der Außenminister bereits vergangene Woche sich dazu geäußert hat und insbesondere darauf verwiesen hat, dass in allen Demokratien gilt und gelten muss, politischer Wettbewerb muss politisch ausgetragen werden, nicht juristisch. Und das gilt insbesondere für ein Land, das wie die Türkei, die türkische Regierung hat das ja bekräftigt, an einer EU-Mitgliedschaft und einer Perspektive festhalten möchte. Da gelten Standards, die Sie kennen. Insofern möchte ich da noch mal darauf hinweisen, wie der Außenminister sich geäußert hat. Und es ist in der Tat so, dass wenn in allererster Linie die stärkste Oppositionspartei CHP und etliche ihrer Amtsträger mit juristischen Vorwürfen und Verfahren und auch Inhaftierungen, Absätzen konfrontiert sind, dann ist das sehr irritierend und wirft unsererseits kritische Fragen auf. Und Sie können sich sicher sein, dass wir das üblicherweise dann auch in bilateralen Gesprächen thematisieren.
Kurze Nachfrage. Gestern ist ja der russische Botschafter einbestellt worden. Warum ist das jetzt in diesem Fall nicht der Fall gewesen, weil ja immerhin ja die Parteizentrale gestürmt wurde und der Parteivorsitzende abgesetzt wurde vom türkischen Gericht?
Naja, also Herr Rinke, Sie wissen, wir sprechen von verschiedenen Länderkontexten, inhaltlichen Kontexten, Gegebenheiten. Sie wissen, dass wir da üblicherweise auch keine Vergleiche heranziehen. Können uns gerne auch noch dann, wenn das Thema aufgerufen wird, zur Einbestellung des russischen Botschafters unterhalten und austauschen hier. Ich kann Ihnen dazu jetzt nichts ankündigen, aber ich glaube, meine Äußerung mit Blick auf unsere Irritation und auch die kritischen Fragen, die die Vorgänger aufwerfen, ist klar und deutlich und auch die Aussagen, die der Außenminister getroffen hat.
Herr Fechner.
Ja, auch erstmal zur Türkei. Frau Deschauer, der Minister hatte erst vor kurzem dafür plädiert, die Partnerschaft zwischen der Türkei und der EU auszubauen. Gilt das auch nach den neuesten Entwicklungen immer noch?
Das gilt mit Sicherheit. Die Türkei ist ein wichtiger NATO-Alliierter und ein strategischer Partner. Das hindert uns aber nicht daran, kritische Fragestellungen auch kritisch zu diskutieren. Und das machen wir und das im bilateralen Gespräch, aber auch dann natürlich, wo gegeben, öffentlich zu äußern.
Danke. Nachfrage, ja?
Oder? Ja, und weil es gerade schon ein Thema war, würde ich auch gerne noch eine Frage an Herrn Hille zur Einbestellung des russischen Botschafters fragen. Denn der Kanzler hat die Angriffe am Wochenende als rücksichtslose Eskalation bezeichnet. Was folgt denn jetzt konkret aus dieser Feststellung?
Naja, eine konkrete Folge haben Sie gerade selber schon genannt. Das wäre dann Details, könnte dann die Kollegin Deschauer Ihnen nochmal zur Einbestellung des russischen Botschafters sicherlich mit auf den Weg geben. Ich würde das Thema aber ganz gerne auch noch mal ein wenig weiten, weil wir es da ja mit sehr ernsthaften Vorgängen zu tun haben und auch noch einmal deutlich machen für uns, dass die öffentlichen Drohungen Russlands, Kiew jetzt weiter anzugreifen, absolut inakzeptabel sind. Das haben wir ja auch gestern gemeinsam mit einer Vielzahl von UN-Mitgliedern in einer gemeinsamen Erklärung unterstrichen. Für uns ist völlig klar, wir stehen weiter unmissverständlich an der Seite der Ukraine und lassen uns nicht einschüchtern. Und wir beobachten die Sicherheitslage in Kiew natürlich sehr genau und stehen in engem Kontakt mit anderen politischen Vertretungen vor Ort. Und gemeinsam mit unseren Partnern fordern wir Russland auf, den Beschuss von Zivilisten zu beenden und einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe zuzustimmen.
So, jetzt sind wir von einem zum nächsten gekommen, dass ich nicht den Überblick verliere. Jetzt bin ich bei dem Kollegen von der Deutschen Welle. Das war aber ein neues Thema wieder, oder? Genau. Ja, okay, dann bleiben wir einmal kurz. Komplex Russland und Ukraine, das, beziehungsweise anders gefragt. Gibt es zur Türkei noch Fragen? Nein. Dann Herr Rinke. Genau, dann machen wir da weiter.
Auch nochmal zur Ukraine und den russischen Drohungen. Frau Deschauer, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja eine Einigung der Europäer, dass man die Botschaftsangehörigen nicht abzieht, so wie Russland das gefordert hat. Gibt es aber nicht dennoch eine große Gefahr für die Mitarbeiter vor Ort? Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel durch diese Angriffe auch das ARD-Hauptstadtstudio beschädigt wurde. Also was gibt es da für Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass es da nicht zu Opfern kommt?
Ich würde gerade, weil der Schutz und die Unversehrtheit unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort oberste Priorität hat, da nicht ins Detail gehen wollen. Da bitte ich um Verständnis. Ich denke, das ist nachvollziehbar, aber Sie können sich sicher sein, dass wir die Lage sehr engmaschig und kontinuierlich analysieren, betrachten und uns immer wieder vergewissern, dass wir so aufgestellt sind, dass wir diesem Ziel gerecht werden. Wir nehmen natürlich, wie wir das auch schon in der Vergangenheit gesagt haben, die unsäglichen Drohungen und auch die aktuelle Lage sehr ernst. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns eine Einschüchterung hingeben, und gleichzeitig analysieren wir die Lage mit kühlem Kopf vor Ort und versuchen immer alles zu tun, dass die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort gewährleistet wird. Zum Gesamtthema hat sich der Außenminister und haben wir uns am Wochenende auch geäußert. Ich kann nur bestärken, was der stellvertretende Regierungssprecher sagt. Die Drohung und auch das massive Vorgehen, welche Konsequenz zieht die Bundesregierung daraus? Eigentlich nur die Konsequenz, dass wir umso mehr fest an der Seite der Ukraine stehen. Und der Außenminister hat beim informellen NATO-Außenministertreffen in der vergangenen Woche in Helsingborg auch einen entsprechenden Vorschlag gemacht, der eine ergänzende Unterstützung der Ukraine für nötig hält.
Darf ich noch einmal nachfragen, genau zu diesem Vorschlag? Er hat ja vorgeschlagen, dass es eben noch mal verstärkt bilaterale Militärhilfe gibt. Können Sie sagen, wie die Reaktion der anderen NATO-Staaten darauf war? Also steht Deutschland da wieder mit Niederlande und einigen Skandinaviern alleine da, oder rechnen Sie damit, dass es auch aus Frankreich und anderen Ländern Unterstützung gibt?
Da würde ich um Verständnis bitten und nicht in interne Diskussionen einen Einblick gewähren zu diesem Zeitpunkt. Es geht um das Gesamtziel auf der Strecke zum NATO-Gipfel im Sommer, und in dem Sinne hat sich der Außenminister geäußert. Das ist Ansinnen der Bundesregierung, die Ukraine-Unterstützung stark und kräftig zu halten und womöglich zu verstärken und da auch Alliierte und Partner auf dem Wege mitzunehmen. Und damit es gelingen kann, geschieht so etwas üblicherweise hinter verschlossenen Türen.
So, mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit einmal ein kurzer Überblick. So, als nächstes ist der Kollege von der Deutschen Welle Lateinamerika dran, dann Frau Pfeffer mit einem neuen Thema, dann habe ich Herrn Ayash mit Nahost. Ich rufe Sie dann gleich. Herr Ayash, ein kleiner Moment. Ich mache gerade einen Überblick, Sie sind gleich dran. Dann habe ich das Thema Ebola noch auf der Liste und die Landesmedienanstalten von Herrn Warwick und ein Thema von Herrn Gugge-Moos. Dann würde ich dann gerne einen Strich drunter machen, sonst wird das Ganze uferlos, glaube ich. Ich bin auf dieser Seite, Sie müssen mir leider noch mal mit Ihrem Namen helfen, pardon.
André Ogeres von der Lateinamerika-Redaktion der Deutschen Welle. Eine Frage über die Situation in Bolivien. Das bolivianische Parlament hat gestern eine Gesetzreform verabschiedet, die Verhängung der Ausnahmezustands, Einschränkung von Bürgerrechten und auch den Einsatz der Armee gegen die Bevölkerung und gegen die seit Wochen andauernde Proteste erleichtert. Wie bewertet die Bundesregierung diese Maßnahme und auch die Situation insgesamt im Land? Danke.
Also das ist eine sich entwickelnde Situation, deswegen kann ich da quasi im Moment nur eine Momentaufnahme betrachten. Wir kennen, wie Sie sagten, auch die Berichte, dass das bolivianische Parlament mit großer Mehrheit ein Gesetz gelockert hat, das seit 2020 geltende strenge Regeln für mögliche Verhängung des Ausnahmezustands lockern möchte. Wir müssen gucken, wie diese Lockerung quasi, ob und wie sie umgesetzt wird. Das würden wir auch über unsere Botschaft vor Ort eng beobachten. Grundsätzlich ist es so, dass für die Bundesregierung Versammlungsfreiheit und Bürgerrechte ein hohes Gut sind und die gewahrt werden müssen. Und über die möglichen Konsequenzen, was jetzt wirklich vor Ort geschieht, möchte ich jetzt an diesem Moment noch nicht spekulieren. Aber natürlich ist es so, dass wir die Situation mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Wir sind in Kontakt mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort und auch zu der Tatsache, dass es immer wieder zu Straßenblockaden und auch zu möglichen weiteren Schwierigkeiten vor Ort kommt.
Frau Pfeffer. Sie setzen das nächste Thema. Das ist das falsche Mikro.
Ja, vielen Dank. Eine Frage an das BMF, bitte. Die Boston Consulting Group hat ausgerechnet, dass rund 5.000 sogenannte Superreiche jetzt mehr als ein Viertel des Finanzvermögens in Deutschland besitzen. Ist das ein Anlass für Sie, noch mal genauer hinzuschauen, ob es da Möglichkeiten gibt, stärker zu besteuern angesichts der Haushaltslöcher?
Eine Sekunde bitte. Also der Bundesfinanzminister hat ja in der Vergangenheit deutlich gemacht, wie seine Position dazu ist. Und das ist auch weiterhin der Fall. Ja? Also er ist der Meinung, dass breite Schultern mehr Verantwortung, mehr Last tragen können. Das ist etwas, das wir uns anschauen. Und ich denke, spätestens, wenn das erwartete oder die erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer da sein wird, dann wird man bestimmte Dinge diskutieren müssen. Aber ich habe Ihnen hier im Moment noch nichts anzukündigen.
Eine Nachfrage vielleicht an das Wirtschaftsministerium oder auch an Herrn Hille, wie die andere Koalitionsseite das sieht.
Da kann ich nur als Grundbotschaft geben. Sie wissen, wir sitzen hier nicht als Sprecher von Parteien und Teilen einer Koalition. Wir sitzen hier als Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung. Und für diese hat der Kollege aus dem BMF das gerade doch umfänglich dargestellt.
Ich habe auch nichts hinzuzufügen.
So, dann Herr Ayash mit Ihrer Frage zu Nahost. Frage. Nehmen Sie das Mikro. Das Mikro bitte. Danke.
Wir vermissen die Äußerung des Bundesregierung zum Angriff des israelischen Militärs auf die Freiheitsschiffe, die die Gaza-Blockade beenden wollen. Und zwar auch Angriffe der Israelis auf den Libanon, die fast vernichtet wurden.
Ich greife den Ball mal auf. Ich habe jetzt Libanon vor allem verstanden und kann gerne dazu sagen, dass wir die Entwicklung im Süden des Libanon mit großer Sorge beobachten und dass eine weitere Eskalation die Gefahr einer zusätzlichen Destabilisierung einer ohnehin schon fragilen Lage birgt. Die vereinbarte Waffenruhe ein wichtiger Schritt hin zu Deeskalation war und ist und auch bleiben soll. Und deswegen ist notwendig, dass alle Konfliktparteien diese einhalten. Dann das Thema Ebola. Da müssen Sie mir bitte noch mal Handzeichen geben, wer dazu fragen wollte, Frau
Dingenskirchen, Gerhäuser. Nee, das ist schwer. Aber ich würde gerne Herrn Schöneck fragen, bitte vom BMZ. Da müsste noch ein bisschen Zeit vergehen.
Pardon, vorher hatte ich ihn noch.
Versuchen Sie, die Zeit zu kurz zu halten, es geht.
Ah, das ist falsch. Ja, danke schön. Ich würde gerne wissen, Herr Schöneck, was das BMZ sagt zu der Kritik einiger Hilfsorganisationen, dass die gekürzten Mittel der Entwicklungszusammenarbeit die Versorgung in der jetzigen Ebola-Lage in der Demokratischen Republik Kongo und der Region zusätzlich geschwächt haben könnte?
Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Unterstützung, sei es von der Bundesregierung oder auch von anderen internationalen Partnern für die Prävention, einen ganz entscheidenden Baustein beiträgt. Die Bundesregierung ist seit langem sowohl im Kongo als auch in der Region aktiv dabei, Kapazitäten auszubauen von Regierungen, von Kliniken, von Laboren, um in entsprechenden Fällen, wie jetzt im Fall des Ebola-Ausbruchs, schnell aktiv werden zu können. Mit Blick auf die aktuelle Situation kommen viele Faktoren zusammen. Da mag ich keinen Schluss ziehen, was am Ende den Ausbruch tatsächlich befeuert hat oder mit dazu beigetragen hat. Aber klar ist, in die Zukunft geblickt, dass natürlich Einschnitte bei der Präventionsunterstützung entsprechend Auswirkungen haben werden. Und Deutschland bleibt hier aktiv und verlässlicher Partner, um genau in diesem Bereich über gerade auch multilaterale, eng koordinierte internationale Unterstützung in der Region und in den konkret betroffenen Ländern weiter zu unterstützen.
Habe ich noch eine Nachfrage, weil die Ministerin ja letzte Woche angekündigt hatte, über 500 Schutzanzüge für medizinisches Personal zu liefern und auch Schulungsmarathon bei der schnell einsetzbaren Expertinnengruppe einzuleiten. Wie ist denn der aktuelle Stand? Geht das darüber hinaus noch, weil die Zahlen steigen ja?
Ja, also wir sind eng vor Ort im Austausch, welche Unterstützung konkret noch geleistet werden kann und welche Bedarfe bestehen. Die schnelle Einsatzgruppe bereitet sich auf einen Einsatz vor und über die bereits ausgebildeten lokalen Fachkräfte konnte eben auch diese schnelle Unterstützung auch über die von Deutschland bereits in die Prävention gesteckten Mittel schnell erreicht werden. Lokale Fachkräfte wurden ausgebildet, auch von der schnellen Einsatztruppe, um dann eben schnell reagieren zu können. Das ist ein wichtiges Instrument. Die Einsatztruppe bereitet sich jetzt selbst auch vor auf einen konkreten Einsatz. Und wie bereits gesagt, sind wir eng im Austausch, welche Unterstützung konkret noch gebraucht wird und was wir dazu beitragen können.
Gab es weitere Meldungen dazu? Hat sich erübrigt, okay. Herr Steinkohl dazu, ja.
Entschuldigung, Sie haben mehrfach gesagt, Deutschland bleibt da aktiv. Können Sie mal sagen, wie sich die Haushaltsmittel für diesen Bereich, sagen wir mal, in den letzten 5 Jahren entwickelt haben? Wie viel haben wir ausgegeben? Ist das gestiegen? Ist das runtergegangen? Wie schaut das konkret aus?
Ich kann Ihnen da keine konkreten Zahlen nennen. Was allerdings relevant ist, und das meine ich mit der Verlässlichkeit, die Deutschland hier auch für die internationale Gemeinschaft mit beiträgt, ist, dass wir dieses Thema und die enge Koordinierung dazu weiter vorantreiben, unabhängig von, Sie wissen, gesunkenen Haushaltsmitteln, hier weiter verlässlich relevante Unterstützung zu leisten. Deutschland ist führender internationaler Unterstützer von Impfinitiativen, von multilateralen Initiativen zur Gesundheitsvorsorge. Wir haben in diesem und im vergangenen Jahr hier nochmal erneut massiv Beiträge geleistet, die auch für die kommenden Jahre hier ein sicheres Weiterarbeiten leisten. Das sind Beiträge, die für die nächsten 4, 5 Jahre Beiträge zusichern und so entsprechend auch für die Organisation und für die Initiativen Sicherheit schaffen, hier weiter aktiv bleiben zu können.
Aber Sie müssen doch diese Mittel benennen können. Die sind ja im Haushalt festgeschrieben, Ihres Hauses. Vielleicht können Sie das nachtragen.
Ich kann gern noch mal erläutern, das Präventionsengagement ist kein einzelner Haushaltstitel, den wir so klar beziffern können. Die Prävention erfolgt über verschiedenstes Engagement, was wir in der Region, die jetzt betroffen ist, aber auch weltweit leisten. Das geht über bilaterale Zusammenarbeit unmittelbar mit staatlichen Partnern, wie überregionalen Partnern, zum Beispiel der East African Cooperation, EAC, mit der wir zusammenarbeiten. Das geht über multilaterale Initiativen, in die Deutschland Mittel investiert, um genau hier präventiv wirken zu können. Es geht über kleinere NGO-Initiativen, die vor Ort aktiv sind. Insofern ist eine konkrete Bezifferung, was die Präventionsleistung angeht, in der Form nicht möglich. Natürlich ist zu benennen, was wir in einzelne Initiativen mit reingeben. Und wenn Sie das interessiert, können wir da gegebenenfalls dann auch noch was nachreichen. Dazu würde ich dann bitten, dass Sie solche konkreten Initiativen vielleicht benennen. Ganz grundsätzlich ist es eben so, Prävention setzt sich aus vielen verschiedenen Bausteinen zusammen, an denen wir engagiert sind und nicht aus einem einzelnen Haushaltstitel.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann habe ich jetzt noch 2 Fragen auf meiner Liste von Herrn Warwick und Herrn Guggemoos. Die würde ich gerne noch mitnehmen, weil sie schon früh gestellt wurden. Herr Warwick.
Danke. Herr Hille, die Landesmedienanstalten arbeiten derzeit unter dem Arbeitstitel Weiterentwicklung Public Value an Modellen, nach denen soziale Netzwerke verpflichtet werden sollen, Inhalte staatlich als verlässlich eingestufter Medien algorithmisch zu bevorzugen. inklusive einer Quotenregelung für solche Inhalte. Da würde mich interessieren, wie denn der Kanzler und sein Kulturstaatsminister diese Pläne vor dem Hintergrund Pressefreiheit und auch Gebot staatlicher Neutralität gegenüber Medienangeboten bewerten.
Herr Warwick, wie Sie sich vorstellen können, haben wir natürlich die Berichterstattung und die genannten Überlegungen, auch die Sie gerade skizziert haben, der Landesmedienanstalten zur Kenntnis genommen. Und weil es da ja einiges Geraune drum gibt, möchte ich ganz klar für die Bundesregierung noch mal sagen, dass die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland natürlich ein ganz hohes Gut ist. Und die freie und vielfältige Berichterstattung ist zentral für die demokratische Meinungsbildung. Und selbstverständlich richtet sich die Bundesregierung danach und achtet diese freie und vielfältige Berichterstattung. Und im Detail würde ich jetzt aber, oder bitte ich um Verständnis, etwaige Pläne von Landesmedienanstalten, wie Sie im Namen schon vernehmen, Landesmedienanstalten sind auch nicht die des Bundes, deshalb nicht weiter kommentieren.
Nachfrage. Ganz kurze Nachfrage. Natürlich fällt das erstmal unter die Ländergesetzgebung, aber Sie wissen so gut wie ich, dass die Bundesregierung durchaus über Gremien und verschiedenste Abstimmungsprozesse ja durchaus Einfluss auf die medienpolitische Debatte hier im Land hat. Deswegen habe ich Sie da richtig verstanden, dass die Bundesregierung im Zweifel sich gegen diese skizzierte Reform stellen würde auf Bundesebene.
Herr Warwick, ich weiß nicht, woraus Sie diese Parenthese und diese Schlussfolgerung ziehen. Ich habe das gesagt, was ich gerade gesagt habe. Und das sage ich sehr gerne auch noch einmal, weil es von großer Bedeutung ist. Natürlich ist für die Bundesregierung die Presse- und Meinungsfreiheit ein ganz hohes Gut, das es zu schützen und zu achten gilt. Und das tut diese Bundesregierung.
Herr Gugemoos mit der letzten Frage.
Ja, das geht ans BMAS und es geht um die Entgelttransparenzrichtlinie. Die tritt in 10 Tagen in Kraft und wird damit geltendes Recht. Die EU hat die Richtlinie vor drei Jahren beschlossen. Und trotz dieser langen Vorlaufzeit gibt es noch kein Gesetz für die nationale Umsetzung, meines Wissens nach noch nicht mal einen Entwurf. Dabei ist die Richtlinie auch hochrelevant für die meisten Arbeitgeber und Millionen Arbeitnehmer. Was entgegnen Sie da dem Vorwurf, dass die Bundesregierung im Umgang mit der Richtlinie politische Arbeitsverweigerung betreibt?
Ich danke Ihnen herzlich für die ausführliche Einführung und will die Beantwortung an das Frauenministerium übergeben.
Hier gibt es einen zuständigkeitshalber einen Wechsel auf der Bank.
Ist das vielleicht ein Problem? Nein.
Orientieren Sie sich. Müssten Sie sich nach links auf dem Podium orientieren.
Ja, vielen Dank für die Überleitung und vielen Dank für die Frage. Ich kann grundsätzlich dazu sagen, dass wir mit dem Gesetzentwurf in der Frühkoordinierung sind. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie wird substanziell wirksam und mit Augenmaß umgesetzt. Das BMBFSFJ hat dazu alle Vorbereitungen getroffen, um das Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Richtig ist aber, es gibt hier noch einige Abstimmungen, die notwendig sind, sodass wir die Frist zur Umsetzung Anfang Juni nicht werden halten können. Das ist richtig, im Übrigen genauso wie zahlreiche andere europäische Staaten. Das ist in derart komplexen Gesetzgebungsverfahren auch nicht unüblich.
Gut, dann sind wir damit durch. Vielen Dank für Ihre Geduld, für Ihre Fragen und dass Sie uns Rede und Antwort standen. Und einen schönen Tag noch.
Vielen Dank Ihnen, einen schönen Tag. Genießen Sie die Sonne.